Richtig.
1, 2, 3, Pickerbocker, Neu, Pickerbocker, Besenstiel, 1, 2, 3. Suppe essen.
Sehr gut.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller den blonden Engel. Hallihallo.
Servus Rudi.
Grüß dich. Felix, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Das ist eine Frage, die gleich mal meine große Identitätskrise aufmacht in diesem Kleinkunstkosmos. Und
okay.
Ich habe mir über die Jahre eine Antwort zurechtgelegt. Ich bin, glaube ich, zum Kabarett gekommen, wenn ich das jetzt geschwollen sagen will, qua Beschaffenheit des Inhalts meiner Lieder. Weil ich bin ja eigentlich ein bisschen so ein Hybrid. Ich habe mich selber nie wirklich als Kabarettist gesehen.
Ja.
Sondern mehr als eigentlich klassischer Singer-Songwriter.
Ja, das wäre so eine Frage gewesen eigentlich.
Nimm ich die schon vorweg?
Nein, gar nicht. Ich weiß nur, dass es von dir einmal dieses Lied gegeben hat, irgendwo dazwischen.
Richtig.
Und das habe ich immer gedacht, auf das Lied möchte ich dich gerne ansprechen,
ja,
weil ich glaube, in dem geht es ja genau um
das, genau, oder? Das behandelt genau diesen Konflikt, wie ich es jetzt nenne, aber nicht nenne, sondern dieses zwischen den Stühlen sitzen halt. Weil ich dann schon gemerkt habe, dass mir das heitere Lied gut liegt. Und da bist einfach, glaube ich, in einem Land wie Österreich mit einer sehr reichen und sehr guten Kabaretttradition einfach schnell in dem Eck. Und ich habe ja dann gewisse Vehikel genutzt, so wie Kleinkunstnagel, große Comedy-Chance und solche Sachen. Und sitze aber ganz bequem zwischen den Stühlen.
Ah,
in
ja,
dem Lied heißt es dann, die Musiker sagen halt, dass ich gute Texte schreibe, im Kabarett heißt es halt, der spielt gut Gitarre.
Und das stimmt und ja, es stimmt ja beides.
Es ist ein bisschen so. Also,
aber es ist natürlich schon die Frage, ja, genau, fühlst du dich wohl? Du sagst ja.
Ich fühle mich wohl, prinzipiell schon. Es gibt natürlich in dieser Twitter-Position die ein oder andere, sage ich jetzt einmal, Begebenheit, die nicht so lässig sind, keine Ahnung. Es gibt Veranstalter, die sagen, ah, nein, den machen wir nicht, weil der ist uns zu viel Musik. Der andere Veranstalter sagt, du passt nicht in unserem Musikprogramm da rein und weil du bist ein bisschen zu lustig. Dasselbe gibt's, wenn ich Presseaussendungen mache, dass Journalisten, Journalistinnen sagen, da bin ich eher nicht zuständig. Also das ist nicht nur ein Rosinenpicken.
Ja, ich verstehe. Und wenn ich die jetzt frage, also sag mal, die persönlich frage, wie siehst du die selber oder wie empfindest du für die?
Also für mich ist ganz klar Musik, die halt lustig ist. Musik immer unter Vorbehalt, ich bin halt sozialisiert worden oder habe mich relativ früh halt einfach gern gehorcht, so Sachen wie an Bob Dylan, so Sachen wie an Johnny Cash, eben so. Ich würde es da mal sagen, viel was in diesem Folk-Roots-Country-Blues-Ding.
Also so, sanft, ich glaube, The Great American Songbook, ist das
ja, ein Begriff? Ja, ist natürlich auch ein Begriff. Wo es halt gang und gäbe war, dass die Typen während ihrer Lieder nicht nur gesagt haben, and the next song is, 1, 2, 3, 4, sondern halt ein bisschen eine Geschichte erzählt. Bei mir ist das Ganze halt lustig, aber ich wollte früher als kleiner Bub, wollte ich Rockstar werden.
Ah ja, okay.
Und ich komme.
Aber du hast es zum Kleinkünstler. Ja viele, aber du hast es doch ziemlich konsequent durchgezogen.
Für einen Kleinkünstler hat es gereicht. Nein, und es ist einfach durch das, dass ich aus der Musik komme und nicht wie viele Kollegen und Kolleginnen kommen ja schon tendenziell dann oft vom Theater oder irgendwas an der Schreiberei oder solche Sachen, außer das ist bei mir gar nicht. Also bei mir ist das Einzige, was ich ein bisschen gelernt, wobei ich auch eher so halb Autodidakt habe, ist Gitarre spielen.
Ja, nee, ja, aber du hast gelernt, ne? Ich meine, du bist ja ein Wahnsinn, ne? Das kannst du aber auch annehmen, oder?
Ich nehme es auch. Ich weiß der, je besser man in was wird, umso mehr Vergleich hat man und umso schlechter kommt man sich immer vor, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist dieses alte Ding, oder? Dass umso gescheiter man wird, umso mehr weiß man, dass man nichts weiß.
Genau.
Ne? Und umso besser du im Gitarre spielen
wirst, genau,
umso mehr weiß
ich, was ich nicht kann. Ja. Und umso mehr lerne ich aber auch, was ich auf der Bühne herzeige. Plus, ich habe ja mit Scheitern überhaupt kein Problem auf der Bühne. Es ist ja durch das, dass ich sehr viel mit Improvisation und so arbeite, kein Problem. Ich glaube, ich bin schon viel zu sehr abgeschwoffen, um die Frage zu beantworten.
Ah,
bin ich dann zum Kabarett
gekommen? Ja, ja.
Aus der Musik, außer ich habe dann gemerkt, das Liedgut ist eher heiter und ich habe das dann echt probiert. 2010 habe ich das Ganze mal beim Kleinkunstnagel probiert und ab da hat sich mir die Welt des Kabarets ein bisschen eröffnet. Einfach, mir war das vorher nicht klar, dass das da halt so über so Wettbewerbe funktioniert, dass man da wo eine findet in der Branche halt, aber das war's dann. Vogel habe ich nicht mitmachen dürfen, habe ich eine E-Mail gekriegt damals, ja, weil da habe ich schon zu viele Auftritte gehabt. Der Vogel ist ja wirklich so ganz Beginner und ich habe da glaube ich schon 30 Mal gespielt gehabt oder was und da haben sie gesagt, ah, da bist du fast schon zu routiniert für uns. Und beim Kleinkunstnagel im Theater am Alsergrund hat es dann passt, dann waren so Freistädter Frischling habe ich mitgemacht. Ich habe nie einen gewonnen, außer in Kabarett Kaktus in München, dann glaube ich 2013, mittlere Scharfrichterbeil. Also so über diese ganzen Sachen habe ich so ein bisschen ins Kabarett und in die Kleinkunstszene dann eingefunden.
Jetzt bleibt aber natürlich trotzdem die Frage, warum schreibst du lustige Lieder? War das immer schon so? Oder hast du, also was es einmal nicht war, glaube ich, haben wir festgestellt, du hast nicht mit Kabarett geliebäugelt und deswegen lustige Lieder gemacht, sondern ja, die Lieder waren von Haus aus lustig und dann hat das sozusagen gematcht.
Das hat gematcht. Da kann ich jetzt so Klassenclown-Stories bemühen. Ich war einfach eher heiteres, goschertes Naturell und solche Sachen. Und das hat dann wahrscheinlich auch in mein Output Widerhall gefunden. Ich habe schon immer, sage ich jetzt einmal, ernsteres, melancholischeres geschrieben, habe das sehr lang zurückgehalten. Das ist für mich jetzt gerade allerdings ein spannendes Projekt. Das ist seit der Pandemie, druckt mir die Songs auch ein wenig aus, wo ich schauen möchte, ob so eine Kunstfigur im Kabarett auch die Breite finden kann, dass sowas auch ausdrücken kann. Also das wird vor allem im Zuge meines nächsten Albums ein wenig eine größere Rolle spielen, auch diese Seite herzuzeigen. Mir ist es aber immer ganz wichtig, beides irgendwie zu machen. Also ich werde ungern, vielleicht hat das auch mit diesem Hybrid-Ding zu tun, ich werde ungern festgelegt am Buch auf eins. Also ich habe schon gemerkt, dass mir das einfach gut tut, wenn ich jetzt da vielleicht einmal was Melancholischeres spüre, aber ich möchte schon auch die funny Songs weitermachen. Also ich mag das ganz, es ist einfach sehr heilsam, wenn man mehrere Facetten von sich selber auch das Gefühl hat, auf der Bühne herzagen zu können und nicht irgendwas sich da ganz klar verbirgen müssen.
Das aber glaube ich auch.
Warum ich angefangen habe, heitere Lieder zu schreiben, lustige Lieder zu schreiben, ich weiß nicht. Ich glaube, das war einfach das ist schon so, du man sitzt ja dann einmal da mit der Gitarre und der Freund und spielt was vor und sowas und da habe ich dann halt einfach schon gemerkt, die lustigen Sachen resonieren einfach und natürlich befeuert das einen dann, dass man so weiterschreibt und dann habe ich ja auch irrsinnig Gaudi dran, wenn ich Blödsinn erzählen kann, also das ist ja oft nicht, also es gibt ja so verschiedene Arten von Songs, es gibt so die Themensongs, wo du dich halt irgendeinem Thema annimmst, dann gibt es so Geschichten, die passieren, so wie das damals war mit dem Nespresso-Song, was ja eigentlich so der erste große, sag ich jetzt einmal,
Hit war, kann man schon sagen,
ja Hit, weiß ich nicht, überregional. Da waren auf einmal Leute im Konzert, wo die halt nicht gehen. So habe ich halt da. Und so ist das, habe ich den Faden
ein bisschen verloren. Nein, das macht aber auch gar nichts, weil ein, zwei Sachen wollte ich dir fragen, zu dem, was du gesagt hast. Nämlich, hat es, abgesehen von, sagen wir jetzt, Bob Dylan, Johnny Cash oder so, Vorbilder gegeben, die eben auch schon lustig waren?
Ja, natürlich. Ich glaube, in Michael Mittermeier sein Programm Sept,
wirklich?
Wie das rausgekommen ist, war ich, glaube ich, 12.
Ja.
Und ich büte mir ein, das habe ich auswendig mitreden können.
Wirklich?
Ja, ich kann mich erinnern, es ist im Haushalt und auch da herum am Ferienwohnsitz Hader, das müsste die liegen, ich weiß nicht, es war mein Storchester Quell.
Ja,
ist umeinander gekugelt, die ist auf und an gespielt worden und dann natürlich, wie Musik ein Thema worden ist, ganz groß für mich Helge Schneider nach wie vor, ganz großes Vorbild.
Denke
ich mal. Ich hab mir als Jugendlicher zerkugelt vor Kabarettprogrammen, mein Lieblingsprogramm wahrscheinlich bis heute, vielleicht auch, weil es viel mit Nostalgie verbunden ist, Atompilz vom von links, vom Schlabberei. Ja, finde ich. Ich kann es nicht einmal benennen, was, aber das ist wahrscheinlich, was der weißt, so eine Jugendabende erinnert, wo du das mit Freund angeschaut hast und eine Buffen hat es geheißen und wir sind gelegen einfach. Ja. Nur, gar nicht mit viel kritischem Bewusstsein hat man sich das damals angehört, sondern einfach, weil es ein Gaudi war. Natürlich in der Schule dann ganz groß von mir und meinen Freund gefeiert, die Projekt X-Sachen.
Schon auch, gell?
Schon auch. Ja, das mit dem Froschkönig und mit dem Schotten und die ganzen Geschichten, einfach dieses ganze Nonsens zeigen und sowas. Also das hat mich schon beeindruckt, ob es tatsächlich Vorbilder waren im Sinne von, weil ein Vorbild hat ja, impliziert ja immer irgendwie sowas, so ein Moment, das möchte ich einmal machen. Das traue ich mir gar nicht sagen. Also das würde ich am ehesten Helge Schneider zusprechen.
Ja, den Eindruck, wenn ich das so sagen darf, den Eindruck habe ich auch hin und wieder. Es gibt bei dir so Momente auf der Bühne, da sehe ich das. Bühne mal.
Ja, kann sein. Skurrile Momente. Ja. Und natürlich einen habe ich vergessen, der mich wahrscheinlich im Texten am meisten geprägt hat, weil ich auch da gemeinsam mit meinem Bruder inhaliert, ERV, Thomas Spitzer.
Ah ja, okay.
Wir sind auf Italien Urlaub gefahren, mein Bruder und ich, und also mit den Eltern und auf der Rückbank haben wir gespielt ERV-Songs aufsagen. So quasi als Wettbewerb. Einer fängt an mit einem Wort und der Nächste muss das nächste Wort sagen und dann wieder das. Ich bin eine Mischung, die ist ziemlich, bis wer einen Fehler gemacht hat.
So, das waren unsere
So kommt man. So kommst du noch
bis nach Lignatico,
bis nach Rimini. Ja.
Okay, aber sehr cooles Bild.
Ja. Aber Vorbilder, glaube ich, trotzdem eher mehr musikalisch. Also, wenn ich dieses etwas nacheifern jetzt als Kriterium fürs Vorbild nehmen, waren das schon in erster Linie so Gitarrengrößen, einfach Led Zeppelin wird wahrscheinlich bis ans Ende der Zeit meine Lieblingsband bleiben.
Wirklich wahr? Ja. Echt wahr? Ich hab, zu Led Zeppelin hört man so unterschiedliche Sachen, aber du sagst, dass die so großartig
sind. Für mich sind es großartig. Ich kann es aber auch erklären, warum. Led Zeppelin war die erste Musik, die mich berührt hat, wo ich wirklich eine starke Emotion, es war bei mir Furcht, erlebt habe. Ja, ich war 13, 14, ich weiß es nicht mehr genau, und habe mir Led Zeppelin Best Of gekauft und Hold oder Love angekauft und habe diesen psychedelischen Mittelteil einfach nicht gepackt, habe angetraut. Das war mir zu arg. Und dann ist mir das so angegangen, dass mir das zu arg war und ich habe es mir gleich eine Nummer aufgelegt und dann habe ich wieder quasi so wirklich durchgedruckt und dann kommt diese für mich Offenbarung eines Gitarrensolos nachher, was ich finde, das ist das beste Gitarrensolo der Rockgeschichte, was da kommt und das war für mich so ein Moment so, boah, okay. Belohnung für den scheiß psychedelischen Mittelteil.
Cool. Aber die haben als Kind schon Gitarrensoli taugt, weil das ist ja oft so eine Sache, wo man durch muss auch bei Songs. Ne?
Ich weiß nicht, ob ich ich war 14, ich weiß nicht, ob ich da nur als Kind
geht. Okay, aber
also trotzdem, da habe ich zumindest, glaube ich, schon die akustische Gitarre in der Hand gehabt ein bisschen, aber ja, das hat mich fasziniert. Aber ich gebe dir recht, in jüngeren Jahren eignet mir heute eigentlich Musik sehr oft über den Text da. Es gibt Text oder Sound. Das sind so die zwei ausschlaggebendsten Sachen bei mir.
Okay.
Ob das jetzt recht virtuos ist oder so.
Interessant. Wurscht. Okay. Okay. Ah, und vor allem Text. Das finde ich nämlich auch interessant. Weil du bist natürlich ein großartiger Texter, aber wenn man dir zuschaut, ist trotzdem das Allerauffälligste natürlich diese Virtuosität auf der Gitarre. Ne?
Das freut mich sehr, es sind oft Songs mit drei Akkorden, aber...
Aber oft auch nicht. Ne? und also wenn es um Texte geht, natürlich muss man dann jetzt auch noch kurz nach Bob Dylan fragen, du hast ja selber schon erwähnt, immer auch schon ein großer Fan gewesen.
Mein musikalischer Mentor und Bassist in meiner Band, der Grant Zerwig, bei dem war ich früher Roadie, der hat so eine Eventband gehabt, Big Easy hat die geheißen. Da habe ich dann so meine ersten musikalischen Sporen, also da war ich das erste Mal in einem Bandgefüge halt irgendwo dabei, habe da Boxen geschleppt und Anlagen aufgebaut mit 14, 15 und der war ein riesengroßer Country- und Bob Dylan-Fan und solche Sachen und da bin ich mit dieser Musik relativ bald in Berührung gekommen. Und Dylan, taugt mir aber gar nicht einmal so nur die Musik. Und es gibt da sehr viel, was mir nicht gefällt. Was mich einfach an der Person fasziniert, ist diese Wandlungsfähigkeit. Dass der da anfängt als Topical Songwriter irgendwie und Stimme einer Generation wird und dann sagt, jetzt legt's mir alle am Arsch, ich nehme jetzt E-Gitarre ein bisschen in die Hand und macht dann auf total Revolution, er findet quasi in Folkrock, dann hat er da diese ganze linke Hippie-Bagage auf seiner Seite und sowas und hat ein Motorrad umfallen und kommt zurück und macht Nashville Skyline, ein astrein biederes Country-Album. Für mich übrigens das beste Bob Dylan-Album. Ich weiß, da macht man sich nicht viel Freund.
Ja, also mir gegenüber kannst du da falsch machen. Ich bin großer Bob Dylan-Fan, aber ich habe keine so speziellen Vorlieben jetzt.
Naja, es gibt einfach ein paar Alben, die mir mehr gefallen. Weniger diese ganze 70er-Jahr, 80er-Jahr Zeug ist alles nicht so meins. Mir da dann gewonnen wieder mit dem...
wahrscheinlich
war, Together Through Times war ein Wahnsinn. Das war so 2007 umeinander, irgendwie 2008.
Ach so. Also nicht das 90er Album, mit dem man so zurückgekommen ist. Warte mal, wie hat das schnell geheißen?
Der hat so viele Alben gemacht und da bin ich dann so ein Dylan-Ultra bin ich auch nicht, dass ich alle seine Alben auswendig drauf habe. Aber nein, das 90er Album war es definitiv nicht. Mir fällt das da der Name nicht
ein. Nein, passt.
Und die Steine fliegen.
Na, ich kann dich beruhigen, ja, die Pensionistinnen und Pensionisten sind, sind sehr wohlwollende Hörer, zumindest was das Feedback anbelangt. Und wann hast du dann selber so wirklich angefangen, Songs zu schreiben? Oder vielleicht nur einen Schritt zurück, wie hast du wirklich angefangen dann? Das erste wahrscheinlich einmal mit der Gitarre.
Gitarrespielen angefangen mit 14, also das Erweckungsmoment. Der Erweckungsmoment, kann man glaube ich beides sagen. Erweckungsmoment für mich war, dass sich mein Vater einen Sampler gekauft hat. Ein 70er, 70s Rock Sampler und da war als erste Nummer drauf Ballroom Blitz von die Sweet. Ich weiß nicht, ob es das
ich kenn das, ja.
Glamrock reiben. Und die hat mir so taugt und ich habe gesagt, das will ja. Ich muss Gitarre spielen lernen. Und hab Gitarre spielen angefangen. Damals in Linz, da hat es eine Institution gegeben, Happy Music Kurs hat das geheißen. Das war so für spätberufene mit 50er Pensionisten, Pensionistinnen, die halt das Gefühl gehabt haben, ich möchte jetzt nochmal Gitarre spielen lernen. Und da hat meine Mutter den Veranstalter kennt von dem und hat mich dort eingeschrieben und ich bin quasi als 14-jähriger Bub zwischen lauter Pensionisten gesessen und habe Schwarzer Kater Stanislaus
gespielt. Sehr cool.
Und La Paloma, oh hey, und He's Got the Whole Worlds.
Aber die hat's taugt, oder?
Ja, natürlich, sonst hätte ich nicht weitergekommen. Mir hat das voll taugt. Ich habe ja bis heute ein bisschen so eine Affinität für einen deutschen Schlager, vor allem für einen alten deutschen Schlager mit zwinkerndem Auge. Und das hat halt dort, ja, vielleicht seinen Anfang genommen. Und dann habe ich eben, durch das, dass ich da im Sommer immer am Attersee bin und mir da in einer quasi WG wohnen, wo immer auch viel musiziert wird auf die Nacht, weil ein paar Musiker im Haus sind und sowas, hat halt der Wickerl, mein Bassist, meinen musikalischen Werdegang so ein bisschen betreut quasi und hat
Also hat, der wohnt auch
der da. Der wohnt auch da, ja, das ist einer von meinen Mitbewohnern da. Wir sind da vier Familien, die sich so quasi eine WG teilen. Und da haben wir halt viel jammed und viel musiziert und so halt dann irgendwie angefangen, wie schreibt man Songs und da und dann spielt der Wickerl einmal einen Song von sich und das kann ich auch ausprobieren und so einfach probieren und ich glaube den ersten Song, dann werde ich geschrieben haben, so mit 16, um mal dumm, irgendwie 16, 17, schon die ersten Songs. Und die waren dann einfach schnell lustig, ja.
Ja.
Und das Ganze dann, den ersten Auftritt, der Wickerl hat dann auch in Linz hat's ein Stadtfest gegeben, das Kronefest, da hat's eine Bühne gegeben, vor dem Herberstein, was Linzer Altstadtbeisel ist, wo die Local Heroes ein bisschen gespielt haben. Da haben so Linzer Bands der Umgebung gespielt, oberösterreichische Musiker, Musikerinnen. Und da hat der Weg dann mir einfach ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen und mich moderieren lassen. Und so ein bisschen zwischen die Umbaupausen ein, zwei Lieder spielen. Und das war das war der erste Auftritt vor 500 Leuten. Das haben nicht viel.
Cool,
und das war so ein bisschen Stoß ins kalte Wasser. Dann habe ich irgendwann, da sind dann Leute aufmerksam worden auf mich. Die Magdalena Danner, die Nana D war das damals. Die hat dann so ein, gemeinsamen Singer-Songwriterinnenabend veranstaltet. Da bin ich dann auch eingeladen worden und so ist das dann halt. Dann probierst du einmal eine Solo-Show in Linz in der alten Welt, dann Kulturhof einmal gespielt und so ist das der Stein ins Rollen gekommen. Irgendwann dann auch überregional und so. Und wie genau, ich bin leider ganz ein schlechter, wie sagt man da, Dokumentar.
Ja, Verwalter der Vergangenheit,
sagt man oft. Ja, ich bin auch jetzt nicht geschlampert, was der ist. Viele Leute schneiden sich ja dann jeden Zeitungsartikel aus und heben den akribisch auf und sowas. Und das mache ich auch, wenn er mal unterkommt, aber wenn ich halt einen versam, geht die Welt auch nicht unter und so. Da bin ich vielleicht ein bisschen schlampert in der Hinsicht. Das weiß ich dann nicht mehr so genau, wie mein Werdegang war. Aber ungefähr so hat er angefangen. Mhm. Ja, also wichtige Station vielleicht auch noch, ja, Musikschule in Neuhofen an der Krems. Dort hat mich nämlich der Frank, der hat beim Wick in der Band spielt, das wird schon kompliziert mit den Namen, gell?
Ja, nein, aber bis jetzt ist alles recht stringent und logisch eigentlich. Du hast Gitarrespielen angefangen.
Der war der Gitarrenlehrer von einem Freund von mir und hat ein Lied kennt von mir, wo es im Refrain gegangen ist, quasi eine Persiflage auf den deutschen Schlager und er wird kommen, ein Engel, wunderbar, mit grüner Brille und langem blondem Haar. Und der hat mich dort als Special Guest für einen Gitarrenvorspielabend engagiert. 2007. Glaube ich, also nicht engagiert, der hat gefragt, Felix, ich hab da dein Gitarrespiel, magst vorbeikommen spielen, sage ich ja, und der hat einfach Blonder Engel aufs Plakat geschrieben. Und so war der Name geboren, den habe ich mir nicht einmal selber ausgesucht.
Wirklich war?
Diese Figur ist irgendwie, mir ist da sehr viel passiert.
Okay.
Einfach, und hat man da, die Leute dann sind dann so nach, das ist der, was der Engel Ding, das hat man taugt, habe ich mir mitgenommen, die Figur, dieses Kostüm rundherum irgendwie baut und,
aber hast
here I am.
Yeah. Yes. Aber das heißt, der Name war von ihm, weil der Song so geheißen hat?
Der Song hat geheißen Der Engel. Und das war eine total präpubertäre Nummer. Also, es war nicht mein lyrisch ansprechendes Werk, sagen wir so.
Ja, aber er war von mir.
Man findet es nur auf Spotify. Es war auf meinem ersten Album. Ich habe es auf dem quasi Best-of-Album dann auch drauf gehabt. Der Engel. Und er wird kommen, ein Engel, wunderbar, mit grüner Brille und langem Mann im Hand. Der Frank hat einfach Blonder Engel aufs Plakat geschrieben und ich habe mir den Namen dann mitgenommen.
Und ist das Lied selber, war das schon über dich?
Nein, das war ein bisschen so ein, ich nenne es gern Schlager-Persiflage, es war so ein bisschen... Ich widme dieses Lied allen alleinstehenden Frauen da draußen, so irgendwie so, was der diese Rolle halt persifliert, eines Sängers, der dann, und sehnst du dich nach einem Mann und dann so, und er wird kommen, ich kann es nicht einmal mehr auswendig, und er wird kommen, ein Engel, wunderbar, mit grüner Brille und langem blondem Haar. Eine totale Trollnummer in Wahrheit. I'm stuck with this name.
Ja. Ja, okay. Hast du jemals das bereut oder so, weil natürlich, du konntest dir ja einfach Felix
Schobesberger ist jetzt nicht unbedingt der Stage-Name, finde ich.
Ja, aber halt,
bereut, das ist eine gute Frage.
Warte mal. Weil ich finde ja, der Name, eigentlich, die Frage geht ja nur ein bisschen weiter, der Name selber ist ja sehr dankbar, finde ich sogar. Wenn man dann jetzt das Bühnenoutfit dazu nimmt, ne? Dann du hast es ja immer noch bei der Zugabe, da sagst du ja selber, dass hin und wieder die Frage kommt, ja, warum denn? Ja. Weil das ja eigentlich, weil du so...
Es ist eine Figur, hinter der man sich, also das passiert vor allem in Deutschland, passiert das öfters, wo die Leute dann kommen, so, aber warum Blonder Engel? Also es ist eine Figur, die irgendwie so verlangt, also oder wo ich den Eindruck habe, die Menschen würden sie es erwarten, dass das im Konzert irgendwie aufgeklärt wird.
Dass es irgendeine Rolle spielt.
Und das hat ja mir aber von vornherein auch schon so taugt, dass das einfach nicht passiert. Das ist ein reines Irritationsmoment. Es ist natürlich ein Name, der an immensen Reichtum an Wortschöpfungen, Sprachspielen und so hergibt. Auch immer so mit dass ein Typ blonder Engel sie nennt, dann barbrüstig auf die Bühne kommt und mit so einer Stimme zum Singen anfängt. Das ist ja auch schon irgendwo so eine Diskrepanz. Dieser Name ist ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Also weil natürlich das Foto mit dem, wenn ich da oben ohne da stehe mit die Flügel und sowas und in der goldenen Legging, das hat schon Eye-Catcher-Moment
ein bisschen. Also so das, total, keine Frage.
Das drucken Zeitungen, genau, das ist jetzt marketingtechnisch nicht das Deppertste, aber Sex Sales ist eh kein Prinzip, was ich erfunden habe, ist irgendwie.
Ja. Nein, aber du nutzt das sehr konsequent.
Ich nutze es konsequent, ja, und das ist dann schon es gibt dann Leute, die man, also gibt Leute, mir wurde auch schon vorgeworfen, das quasi nur deswegen zu machen und so in die Richtung, aha, und da zirkt das ja aus und da ist nichts dahinter. Da glaube ich,
naja,
beweise ich ganz gut, dass das
ja,
das Gegenteil
ich davon find, also ist. Ich finde, also jeder, der die jemals auf der Bühne gesehen hat, kann das nicht behaupten, also, oder? Es ist immer, ja. Im Grunde kommt ja, glaube ich, und du sagst es ja auf der Bühne sogar, kommt immer das Gegenteil, nicht? Man sieht sie und man sieht diese großartigen Songs, sondern dieses großartige Gitarrenspiel und alles ist rund und alles passt. Und, aber wie du selber sagst, aber dann ist, letztlich ist es fast eine Irritation.
Es ist eine Irritation.
Wenn dann der Name und dann du machst das ja bis heute. Ich glaube, früher bist du ja nur mit dem Kostüm auftreten, oder?
Eigentlich nicht. Nur bei Kurzauftritten, weil das viel unpraktischer wie der Name ist, das Kostüm.
Ja, eben, das meine ich ja.
Kein praktisches Kostüm auf der Bühne. Weißt, du kennst Backstage-Räume selber, wenn du dann so mit quasi 1,5 Meter Flügelspannweite irgendwie durch den Alsergrund Köller zwängen musst und solche Sachen, das ist, oder du wirst der Niedermeyer Garderobe aussehen, das ist jetzt nicht das einfachste Kunststück. Ich hab da, also vieles in meiner Laufbahn ist passiert, ohne viel drüber nachdenken und einfach da. Und ich bin da jetzt einfach, für diese Erklärungen sind ja wahrscheinlich auch a posteriori passiert, die dir du jetzt sagst. Mhm. So mit Irritation und sowas. Ich habe mich da jetzt ja nicht hingesetzt und gesagt, haha, jetzt baue ich mir doch eine Figur und ich erkläre das kann und das taugt mir voll. Sondern ich baue mir die Figur, stelle mich auf die Bühne, dann wird das Ding halt ein bisschen groß. I'm stuck with the name und plötzlich bin ich konfrontiert mit der Frage, warum Engel? Brauchst halt irgendeine Antwort. Mhm. Am Anfang habe ich das versucht nur so irgendwie, ja, ich bin der Engel, der von oben auf der Wolke alles sieht auf der Welt und darüber seine Lieder schreiben, habe ich auch gegeben, solche Antworten. Totaler Bullshit in Wahrheit, ich habe mir nicht wieder bedacht und bin ein bisschen Exzentriker, das kann ich ja nicht ganz leugnen oder extrovertiert, wenn man will der halt gerne auch blädelt und sich nicht steppert ist, dass er sich oben ohne einen goldenen Leggings auf der Bühne stellt. Yeah. Das macht ja auch nicht jeder.
Richtig.
Und so ist das passiert halt einfach.
Du sagst ja mittlerweile auch selber nicht, du willst ja nicht nur auf deine Songs und deine Texte reduziert werden.
Ne? Das ist also ein guter Gag.
Ja, genau, die Stimme hast du schon angesprochen. Und ob dies ja, abgesehen von diesem, ich sag's jetzt noch einmal, virtuosen Gitarrenspiel, auch sehr auffällig, ne?
Ja, vielen herzlichen Dank.
Siehst du, genau, das meine ich. Hast du Gesangsausbildung?
Nein. Nein, keine Gesangsausbildung. Nie genossen. Was, glaube ich, deppert ist, dass ich das nicht gemacht habe.
Ja.
Ich halte mich selbst auch nicht für einen guten Sänger. Ich habe das Glück an einer markanten Stimme und dass ich halbwegs Töne triff.
Allerdings, ja, mit dem noch nie was gedacht. Ich
habe aber viel so, also was das jetzt vergleichst mit einem technisch ausgebildeten Sänger oder einer technisch ausgebildeten Sängerin, da sind Welten dazwischen. Also das ist halt nicht, das brauche ich aber auch nicht. Ich bin ein Storyteller,
ein
Singer-Songwriter.
Genau.
Ja. Dylan hat sich auch keiner angehört, weil er so eine wunderschöne Stimme hat.
Genau.
Da geht es, glaube ich, auch um andere Sachen. Pardon?
Mhm. Das glaube ich auch. Ich glaube ja, dass der Großteil, der speziell, wenn man eben diese Singer-Songwriter, diese amerikanischen jetzt hernimmt, die haben ja alle keine weder, glaube ich, groß Gitarrenunterricht noch groß Stimmunterricht gehabt. Also das kommt ja alles vom Learning by Doing im Prinzip. Ja.
Also nein, habe ich nie genossen. Ich habe beim Gitarrenspielen so, also Noten lesen bis heute nicht.
Wirklich,
war? Nein, also ich habe zwar schon Lehrer gehabt und war dann auch in der Musikschule. Der Lehrer spielt mittlerweile auch in meiner Band. und ich habe das aber nie, es ist auch für diese Art der Musik, die ich mache, glaube ich, nicht wichtig. Ich kann schon ein bisschen Theorie, aber mit Notenlesen meine ich ja nur wirklich dieses Fünf-Zeilen-System. Das habe ich halt nie gelernt und war nie wichtig. Ist jetzt da so, jetzt bin ich 34, was das fängt, fängt ja schon langsam die Einsicht an über den ganzen Blödsinn, den man in der Jugend gemacht hat. Wo ich mir heute denke, im Nachhinein war das vielleicht gar nicht so deppert gewesen, wenn ich das jetzt alles einmal gelernt hätte.
Aber vielleicht schauen wir nochmal an. Aber erstens das und zweitens, wie tust du dann, wenn du dir was runterhörst und so, du schaust einfach auf der Gitarre, ich meine, du hast ja ziemlich gutes Gehör, nehme ich mir an, dann Mittel. Tust du auf der Gitarre so probieren, bis du es hast.
Ich hab jetzt nicht die besten Ohren, ich höre, sage ich mal, simple Songs der Herre. Wenn du mir jetzt einen Jazzstandard hinschreibst, den Kreuz 13er Herre, glaube ich, nicht mehr außer. Mhm. Aber das Schöne ist ja, durch eine gängige musikalische Praxis, stetige musikalische Praxis, und wenn du dann auch mit anderen Leuten spielst, wirst du halbwegs vertraut mit Formen. Und Popmusik ist großer Überbegriff über das alles, was nicht Klassik und Jazz ist, kommt ja doch mit einem relativ überschaubaren musikalischen Vokabular aus. Und das kann man sich ja ohne Notenlesen aneignen.
Glaube ja, ja. Und ich meine, ja, so, ich habe es auch so gemacht, ich bin bei weitem nicht so weit gekommen, aber im Prinzip für ein paar Songs, ne? Also wenn es wirklich nur so Songs zwischendurch sind.
Beatles ist da vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil die haben doch komplexe Hits auch gehabt. Aber wenn du das anschaust, nehmen wir die Stones. Von Stones bis Ed Sheeran, der Four-Chord-Song ist ein Begriff. Ist 80% der Popmusik, wenn nicht mehr. Das geht einfach. Country überhaupt. Three Chords and the Truth. Und das ist eine wunderbare Storyteller-Musik. Und um das geht's ja. Also für mich ist ja Musik dann auch in einer gewissen Art und Weise ein Vehikel, Geschichten zu erzählen.
Ja.
Und da eignen sich dann auch bestimmte Genres, Folk, Country, Blues, besser wie jetzt Progressive Rock.
Sicher.
Ja, oder Fusion Jazz oder sowas. Ja.
Genau.
Geht auch, aber dann sitzt er die halt nicht so.
Genau. Dann erst wahrscheinlich, also du jetzt Musikschullehrer, ne?
Vielleicht.
Weil wir schon beim Geschichtenerzählen sind, du erzählst zwischen deinen Songs ja dann auch Geschichten. A-Geschichten, die sind aber improvisiert, oder?
Heuert.
Also es macht immer so den Eindruck, und ich denke mir ja oft, wieso schreibt das nicht? Weil das ist ja fast die Ausnahme, nicht? Also bei fast alle ist es ja so, dass es eigentlich so, dann steht so ein Programm da, aber du hast das vorher schon gesagt. Ja. Das war für mich eigentlich recht einleuchtend und auffällig, wie du gemeint hast, du legst dich nicht gern fest.
Ja.
So sind ja deine Abende, ne?
Ja, ja.
Die sind ja immer verschieden, ne? Es gibt eine Setlist und so weiter. Auf jeden Fall gibt's aber dadurch auch keine fixen Überleitungen, nicht? Weil es ist ja immer, es gibt ja keine fixe Abfolge, wo du sagen konntest, okay, jetzt leite von den einen Lied immer so auf das andere. Mhm. Wie entsteht das bei dir? Oder sag einmal du, wie viel ist improvisiert?
Weniger als man glaubt. Das ist jetzt eine mehrgestaltige Antwort.
Ja, gern. War ja eine mehrgestaltige, kann man fast so sagen, Frage.
Angefangen hat dieses ganze Ding mit wirklich dem, ich möchte nicht zwei gleiche Abende spielen. Das ist einfach ein Anspruch, den ich an mich habe, weil ich hab schnell erkannt, dass Routine zwar wichtig ist, vor allem in Zeiten, wo es an selber nicht gut geht und Krisen haben wir alle irgendwo, ist schön, wenn du auf Routinen zurückgreifen kannst. Routine ist aber was mich irrsinnig ermüdet.
Wirklich warm.
Und ich bewundert Kollegen und Kolleginnen, die das wirklich kennen, dass die, es gibt ja in unserer Branche, gibt es ja Leute, die wirklich das duftgleiche Programm jeden Tag
spielen. Genau.
Es gibt natürlich auch so das Dazwischen, die ein Programm haben und die dann mit, weiß ich nicht, ändern sie irgendwelche politischen Sachen, ändern die diese eine oder andere Pointe oder Spitze oder sowas. Und bei mir war es wirklich von vornherein der Anspruch, ich möchte versuchen, dass jeder Abend ein bisschen was Einzigartiges hat. Das hat dann angefangen mit diesen Improvisationen, die ich mache, auf Zuruf und so, das ich ja eigentlich seit Anfang
wirklich
bis heute bei jedem
was
Konzert
mache. Was man aber auch mittlerweile merkt, das kann man so jetzt auch noch einwerfen, so zwischendurch, dieses Jahr hast du ja auch zu einer Meisterschaft gebracht mittlerweile. Ich habe es ja letztens, zwei Monate habe ich mir das Programm wieder mal angeschaut und ein Wahnsinn, 7 Begriffe, oder?
Ja, und das ist aber was man trainieren kann.
Ja.
Das ist schon ein Talent auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist, ich merke zum Beispiel so nach einer Sommerpause, die 2 Monate dauert, die ersten 2, 3 Impros sind irgendwie ein bisschen rostig.
Ah ja.
Weil da merke ich, da bin ich in keiner Praxis drin und das ist was, das ist ja auch was man deppert alleine üben kann. So, ich rufe mir jetzt 5 Worte zu und es ist ja langweilig.
Okay. Mhm.
Also das war ein bisschen so mein erklärtes Ding und dann habe ich halt auch, aber du kannst jetzt nicht jeden Tag 5 neue Songs schreiben, dass die A gut sind und 2 dann B, du jeden Abend ein neues Programm quasi präsentieren kannst. Jetzt habe ich das so ein bisschen versucht, über diese Anmoderationen zu faken und habe die bewusst nie aufgeschrieben. Warum ich sage, es ist weniger improvisiert, wie man glaubt. Man merkt natürlich, wann Anmoderationen gut funktionieren.
Und du dann
und die merke ich das dann.
Ich hab's mal, es gibt bis heute keine einzige aufgeschriebene, stimmt auch nicht. Ich habe einmal für eine Fernsehsendung eine aufschreiben müssen, weil die einen Text vorher wollten.
Aber es gibt de facto keine aufgeschriebene Anmoderation von mir. Und ich sehe das fast ein bisschen wie ein Gerüst. Ich weiß, ich hangelt mich von dem einen Lied zu dem anderen und einmal hangelt ich mich da oben um mich und ein anderes Mal hangelt ich mich unten um mich. So ein bisschen. Aber sie sind nie duftgleich erzählt. Es passieren auch manchmal Sachen während einer Anmoderation. So wie habe ich eine vor Urban Birding, bringe ich gerne so eine Geschichte über Ö1, wo ich erkläre, wie das Ö1-Programm funktioniert und so. Und da kommt dann immer das Wort Avantgarde vor und dann erkläre ich, was Avantgarde-Musik ist. Und es ist mir letztens passiert, dass irgendeiner genau in dem Moment einen dermaßen prominenten Niers erlassen hat. Schauen Sie, genau das ist Avantgarde. Das nimmst auf, loopst 100-mal hintereinander, spielst rückwärts an, lest ein Jandl-Gedicht drüber. Habe ich bis dahin nicht gehabt, diese Passage. Hat so gut funktioniert, ist jetzt drin.
Ja,
und dann ist es einmal wieder bei einem Auftritt nicht drin, so ein bisschen.
Okay.
Ja. Und so versuche ich das zu halten.
Das ich verstehe schon,
ganz, was die Frage war.
Im Prinzip eigentlich wie viel, ja doch, beantwortet, also wie viel improvisiert ist und wie du es machst. Ich muss ja sagen, weil ich das ja auch vorher schon erwähnt habe, das sind ja immer diese Stöhnen, die mich dann so ein bisschen an Helge Schneider erinnern. Ja. Weil ich habe dann immer, da sind dann immer so kleine Momente, wenn du so überleitest und dann wird es oft sehr fantastisch. Und das erinnert mich dann immer so, weil ich ja schon ein rechter Fan bin, muss ich sagen, erinnert mich das dann oft an Helge Schneider und dann bin ich auch oft ein bisschen begeistert, muss ich wirklich sagen.
Mille grazie. Also Schneider hat ja das zu einer Königsdisziplin, glaube ich, entwickelt. Ich habe dann 4-mal gesehen, live. Und das war in Wahrheit 4-mal dasselbe Konzert, aber komplett anders.
Ja.
Also, und der geht ja, glaube ich, wirklich ohne Netz. Der weiß schon auch seine Meisenmann-Sachen und so, das funktioniert, ja. Und solche, aber was der, also der ist ja wirklich, der ist ja im Song frei. Da habe ich, glaube ich, auch mehr Selbstverständnis als Singer-Songwriter wie er. Der ist halt ein Jazzer und im Jazz spielt Improvisation ja eine ganz große Rolle und der hebt es halt nur mehr auf die Ebene des Texts. Und aufs, wie er es immer nennt, Quatsch machen.
Ja.
Der hat da ein ganz anderes musikalisches Rüstzeug, nur mal wie, dass der wirklich an Abend lang, komplett frei aussehen kann. Weil der kann dann halt auch hingehen und so. Das unterstöre ich ihm jetzt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ja. Aber jetzt fällt mir gerade nichts ein, jetzt spiele ich einen Jazzstandard. Und setzen wir Perücken auf dazu.
Ja.
Das kann ich nicht bieten. Also, dass ich alleine mit der Gitarre jetzt irgendwas spiele, was nicht nach 2 Strophen langweilig wird oder sowas, ja. Da ist der schon einmal musikalisch, das ist ja wirklich eine Virtuose, wo man dann spricht.
Ja, das hört man ja so oft, aber, und ich kann das nicht beurteilen, weil dafür bin ich wirklich musikalisch zu wenig kundig. Mhm. Aber der ist so richtig gut, ne, sagt
der man. Er bezeichnet sich selber als Quatschmacher, kriegt aber einen Preis für Klavierspieler des Jahres und solche Sachen, ja. Mhm. Also, das ist ein richtig, richtig guter Musiker. Und das ist ja das dann, was mich auch so beeindruckt, dieses Understatement, was er hat. Dass man sagt, es ist mir scheißegal, ob ich ein sauguter Jazzmusiker bin, ich will Katzenklo spielen. Und das mache ich jetzt. Und das bewundert ich einfach. Also das hat ja auch ganz viel mit Demut und Bescheidenheit zu tun, dass du sagst, ich bin der Kapazunder und ich zeige euch das aber nicht, weil es ist mir wurscht. Ich meine, wer macht denn das? Mhm. Wenn du diese ganzen Gitarrenwichsereien anschaust, Steve Vai, Affi, Abi, die jahrelang im Proberaum geübt haben und dann stehst du im Konzert und es geht nur 3 Stunden, da wirst du deppert. Ja. Und der Helge Schneider sagt, kann ich auch, mache ich aber nicht. Finde ich total geil, die Eier musst du mal haben. Das geht natürlich nur, wenn's da aber im Rücken halt dieses musikalische Rüstzeug hast. Okay. Drum ist bei mir, das habe ich nicht, so gut bin ich nicht, ich habe andere Qualitäten, ich kann, glaube ich, Songs schreiben, ich kann Songs auch so bringen, und auch so Anmoderationen, also ich kann Sachen, die nicht improvisiert sind, bringen, wie man es improvisiert, wenn machen wir.
Ja, ja.
Ich bin mir dann auch nicht steppert, dass ich Songs auf der Bühne unterbrich, wenn mir gerade irgendwas einfällt und irgendwelche blöden Anspielungen mache oder irgendwas, was halt gerade passiert, thematisiere oder dann textlich einbaue, weil ich halt dieses improvisatorische Talent schon auch ein bisschen habe. Also das ist, ja, auch da wahrscheinlich wieder Hybrid aus. Mhm. Auscheck der Show und trotzdem, also das ist ja was mich mein ganzes Leben lang in vielen Bereichen begleitet.
Ah ja.
Ist nicht nur einfach, ist schon manchmal anstrengend auch, aber irgendwo dann halt.
Es macht dich dann aus im Endeffekt, ja, ne? Kann genau. Man so sagen. Wie viel übst du selber noch wie vor, jeden Tag?
Üben, so wie man sich das jetzt vorstellt, dass einer da sitzt und Skalen auf für Abi spielt oder irgendwelche Etüden, sehr selten. Das mache ich wirklich nur, wenn es jetzt irgendein Stickel gibt, was ich unbedingt genau so drauf haben will. Sonst bin ja eher Verfechter dessen, wenn ich jetzt ein Lied nachspielen will oder sowas, schaue ich mir die Grundstruktur an und schaue auch, dass ich mir das dann aneigne und sowas mache, dass ich dem auch eine eigene Note gebe, weil alles andere ist bei mir vom Covern, also alles andere am Covern ist für mich reizlos.
Okay.
Und witzlos. Aber ich spiele jeden Tag Gitarre eigentlich. Also jetzt, bevor du gekommen bist, weiß ich nicht, ich habe halt sicher schon 3-mal die Gitarre in den Tank genommen und dann 20 Minuten gespielt oder was. Da klopfe ich dann irgendwelche Country-Soli over oder renne am liebsten umeinander mit der Gitarre umgehängt und spiele GCD, fertig. Taugt mir.
Und du spielst schon im Prinzip jeden Tag?
Ich spiele eigentlich jeden Tag. Es gibt dann so, wie jetzt hat Sommerpause angefangen vor einer Woche, da habe ich mal 3 Takte Gitarre nicht im Tank.
Okay, aber gut, ich meine, ja.
Ja.
Also, weil ich kann mich erinnern, dass wir einmal geredet haben und du hast gemeint, du fährst jetzt dann auf Urlaub und du hast so eine alte Klampfen und das ist so der Urlaubsklampfen, die nimmst du dann mit.
Ja, die gibt's leider nicht mehr. Aber also, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel irrsinnig ungern auf Urlaub fliege, weil man noch keine Gitarre mitnehmen kann. Letztes Jahr waren wir mit der Familienurlaub in Malaga, da fliegst natürlich hin, keine Gitarre mit und am dritten Tag bin ich in Musik ausgegangen und habe mir Ukulele gekauft.
Echt?
Ja, so habe ich nicht ausgeredet. Irgendwo muss ich klimpern. Das
okay.
Sehr zum Leidwesen meiner Mitbewohner auch manchmal. Es ist ja nicht immer nur Klasse. Aber
naja, okay.
Das ist auch wirklich was Schönes. Das ist nach wie vor, hat das auch noch immer Hobbycharakter für mich. Also es ist nicht so, dass ich spiele, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie in Shape bleiben und ich muss da was üben und ich muss, sondern weil mir das halt auch wirklich Spaß macht. Mhm. Da bin ich sehr dankbar, dass das nur so ist. Weil das gibt es ja, gerade bei Berufsmusikern, dann oft die kenne ich Geschichten, die halt in einem Orchester spielen und sowas, die das dann eigentlich nervt, dass sie in Urlaub ihre Trainingsgriffbretter mitnehmen müssen oder solche Muskel.
Ach so, das war so
gerne. Orchester hat ja normalerweise im Sommer also beim Bruckner-Orchester weiß ich es, die haben im Sommer 2 Monate frei. 1,5 Monate Spielpause quasi, Theater dazu. Und da gibt's schon weißt du, da gibt's dann so quasi so, wie nennt man das, so, das nimmst du in die Hand, das hat so für jeden Finger einen Knopf mit einer starken Feder, dass du einfach so draufdrücken kannst, dass die Fingerkraft da bleibt.
Verstehe.
Oder Leute, die halt das Mundstickel mitnehmen und solche Sachen, und dann dass den Ansatz nicht verlieren. Schon. Und da kenne ich halt auch Geschichten, dass da Musiker gibt, die das eigentlich...
Ja, ist aber klar, ich meine, es ist ja extrem öd, ja. Ne? Ich meine, das, ja.
Und da bin ich schon noch sehr dankbar, dass das immer nur so ist, dass man das Freude macht, das Gitarrespielen auch einfach. Oder was auch, und dass das auch was ist, wo ich immer nur manchmal abschalten kann. Das ist dann oft auch nicht mit Beruf konnotiert oder sowas.
Ja.
Ich
ja.
habe schon meine anderen Hobbys auch, wo ich in Engel mal Engel sein lassen kann. Das ist das überhaupt das Schwierigste, finde ich, am selbstständigen Künstler sein, ist so dieses sie Auszeiten gönnen, das dann auch schaffen, dass man in der Auszeit dann nicht ans Projekt denkt oder da ist, muss ich einen Insta-Post machen oder sowas, da bin ich ja nicht gut drin in sowas. Aber ich habe so meine paar Sachen, wo es mir halt gelingt.
Ja.
Und das ist manchmal auch noch das Gitarrespielen.
Ja, also ich habe auch, den Eindruck habe ich ja voll stark, dass dir das immer noch Spaß macht. Also zumindest vermittelt sich das voll so.
Ja, ist ja so.
Und weil du das gemeint hast, du hörst da manchmal was aber covern tust du ja gar nicht, gell? Zumindest auf der Bühne gibt's, ich glaube von dir noch nie, weil das ist ja total gängig, ne, im Kabarett, dass man dir da covert, ne? Dann macht man einen lustigen Text zu einem bekannten Lied und dann passt es schon. Das tust du ja gar nicht, ne?
Ja.
Also,
das ist auch der Grund, warum ich nicht Musikkabarett sage zu dem, was ich mache, weil das für mich Musikkabarett ist.
Ah, ja.
Diese Kontrafakturen, wo's da einen fertigen Song umschreibst. Es hat einen gegeben einmal in meinem Programm, der hat sehr gut funktioniert. Da habe ich von der Tina Turner Simply the Best umtext auf ein spätmittelalterliert Simply the Pest. Das hat gut funktioniert, aber das ist mir irgendwie zwäng. Also für mich, ich brauche schon dieses Gefühl, ich habe da jetzt was komponiert dabei, ich habe da jetzt da Musik geschrieben und nicht umtext. Weil das eben vielleicht auch was ist, was, also wenn ich so die Musik-Kabarett-Landschaft überblicke, und ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, finde ich, gibt so zwei Arten von Musikkabarettisten, Musikkabarettistinnen, eben die einen, die bestehendes Lied gut neu vertexten und das dann machen. Da gibt's sehr gute Sachen, das ist halt nicht mein Weg. Und dann gibt's den anderen, das für mich immer so ein bisschen Kunstlied oder Musical-Lied-Charakter hat, was keine Songs sind. Da hat dann ein Song oft vier Teile, fängt vielleicht mit einer Bridge an oder sowas. Oder macht dann Pausen, damit das Publikum lachen kann. Und das ist was, mit dem ich mich einfach nicht wohlfühle. Ich will einen Song schreiben. Einen Song, der ein Song halt einfach ist. Und wenn das dann lustig ist und du musst lachen, dann lachst du halt da jetzt einmal rein, aber ich mache keine Pause und solche Sachen. Das ist, glaube ich, einfach ein unterschiedlicher Zugang. Und das ist das auch, glaube ich, was ich meine mit, ich komme von der Musik. Ich denke es nicht so als Theater, das, was ich mache.
Ja, okay.
Und ich will damit nicht sagen, das ist besser wie Musikkabarett oder so. Überhaupt nicht. Es gibt großartige Musikkabarettisten, Musikkabarettistinnen, vor denen ich liege, ja, was ich spitze finde. Ich habe für mich gefunden, es ist kein Weg, wo ich finde, dass ich authentisch bin, wenn ich das mache. Und das ist authentisch ist eh immer so ein bisschen so ein Wischiwaschi-Begriff, weil was ist an einer Bühne Situation authentisch. Nur dazu, wenn du oben ohne mit Flügel und einer goldenen Legging draufstehst. Aber es ist, glaube ich, dieses, wenn man will, dieses sie verstehen müssen und dann auch, was einen vielleicht glücklich macht und wo man das Gefühl hat, das ist dann das, was ich bin. Das ist der Part.
Ja.
Ich. In meinen Liedern, ja. Und da wird ich mich in keiner dieser zwei Positionen wiederfinden. Und darum finde ich einfach, wenn das nicht so furchtbar klingen wird, da die ja echt lustiger Liedermacher auf Plakate draufschreiben.
Verstehe, aber so ähnlich hast doch dein nächstes Album,
oder? Das nächste Album heißt Lieder, die lustig sind und manchmal ein bisschen traurig, aber das ist okay. Und das Programm wird dann auch so heißen. Programm ist ja auch, das ist ja das Nächste, was ich nicht wirklich mache. Durch dieses, dass jeder Abend ein bisschen anders ist und dass ich viel improvisiere, suche ich ja immer auch so Programmtiteln, die universal sind. Das letzte hat geheißen, ein bunter Strauß aus Liedern. Das nächste wird geheißen, Lieder, die lustig sind und manchmal ein bisschen traurig. Aber das ist okay. Das übernächste vielleicht einmal alles neu, bis auf die Witze. Irgendwann traue ich mir.
Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
Ich habe ein Printmedium abonniert, das jetzt schon auch, weil ich das Printmedium lässig finde, aber das ist eher ein bisschen so ein Bemühen, dass ich wegkomme vom Bildschirm, und das ist die Zeit.
Ah ja.
Mhm. Die habe ich abonniert als also sie müsste ja, finde ich, vom Format her der Raum hassen. die lese ich tatsächlich gern. Die falte ich mir dann Origami-esk zusammen, dass er so auf einen Artikel und den lese ich dann oder mache dieses Rätsel und scheitere meist. Die Zeit, ich habe jetzt über den Sommers Profil abonniert, die habe ich wirklich so im Print, also in Printform abonniert, einfach, aber wirklich auch, dass ich mal
mich, ja, das finde ich eine gute Strategie irgendwie.
Wegkomme vom Handy oder sowas und solche Sachen. Ja. Sonst schon sehr viel online, sehr viel ORF.at. Das ist eigentlich wirklich für Nachrichten Anlaufstelle Nummer 1. Und dann wahrscheinlich ist das zweitmeiste das Standard, die Standard-Website. Wobei man ja mittlerweile einfach, muss man sagen, so Headlines und überblickmäßig kriegt man ja sau viel im Social Media auch schon mit.
Mittlerweile, ja. Hast du zum Beispiel... Wenn du
einer Zeit folgst oder
genau,
was und solche Sachen sagen, ja. Oder dann postet wieder ein Freund irgendeinen Artikel oder irgendwas. Stehst du mal ein wenig auf. Entschuldigung. da schon. Aber... Ich würde fast sagen, die gemeine blaue Seite, die den Printjournalismus tötet. Das ist mein Informationskanal Nummer 1. Was ich nicht mehr habe, ist analoges Fernsehen. Also so Nachrichten schauen gar nicht. Was ich aber als, ich bin ja einer der wenigen Kleinkünstler, der fast alles mit dem Auto fährt, einfach weil zwei Gitarren verstärkt, ein Kostüm. Ich habe ja auch Merch dabei und solche Sachen. Da schon Radio. Also Ö1 höre ich sehr viel beim Fahren und ich bin auch ein Verfechter des Regionalradios. Vor allem Radio Oberösterreich höre ich auch tendenziell wirklich gern. Ja.
Wenn du ein Video von einer Situation in deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen?
Das sind diese Fragen, die man hört, wenn man sich deine Podcast-Folgen anhört und wo man sich dann dacht, was sage ich ihm da? Da überlege ich mir was richtig Gutes und das ist der Moment da, und ich weiß es nicht.
Okay, du kannst dir Zeit lassen.
Wie kann man Zeit lassen? Das ist wahrscheinlich irgendwas aus der Kindheit. Ich kann das jetzt gar nicht so klar benennen. Aber warum aus der Kindheit? Weil mittlerweile lebe ich ja in einer Realität und in der lebe ich eigentlich seit ich, sage ich mal, 20 bin oder was, wo ja die generelle Verfügbarkeit von Videos und Videos machen gar nicht mehr so außergewöhnlich ist. Also mittlerweile hast du vor jedem Scheiß ein Video. Und so, ich komme aber aus einer Familie, wo es zum Beispiel nie so ein Steadicam oder so ein Handycam gegeben hat oder so ein Camcorder, was ja viel in unserer, in meiner Generation haben ja doch viel Eltern dann einmal so Urlaubsvideos gemacht. Mhm. Das hat es bei uns nicht gegeben. Bei uns sau viel Fotos, aber keine Videos. Und so wie ich geredet habe als kleiner Bub und solche Sachen, das interessiert mich einfach, ja. Also solche Geschichten wahrscheinlich. Aber jetzt nicht irgendwie von der Geburt oder vom ersten Wort oder so oder dem ersten Auftritt. Ja, das war schon auch schön, aber nicht so wichtig. Da glaube ich, war es einfach irgend so ein schöner alltäglicher Moment aus meiner Kindheit wahrscheinlich. wie ich als kleiner Bub war, wie ich mit den Eltern geredet habe, wie meine Eltern mit mir gespielt haben oder irgendwas, wie ich mit meinem Bruder gespielt habe. Es gibt schon das eine oder andere Familienvideo, gibt es natürlich von meinem Onkel dann und so, aber auch nicht so greifbar. Ja, wahrscheinlich sowas in die Richtung.
Und wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber nur einen, welcher wäre das?
Ich bin tatsächlich ein ganz großer Fan von dem bewahrte inneres Kind. Das ist ein sehr angelutschter Satz und den hört man sehr oft. Aber die Welt im Erwachsenenleben wird so schnell so grau und du musst dich selbst in solchen bunten Berufen, wie dass du Künstler bist, musst dich dann abschlagen mit Steuererklärungen, musst Social Media machen, musst da einen Gig checken und sowas. Und freilich hat man Agenturen und Leute, die einem helfen dabei, aber es bleibt einfach schon sehr viel hängen an einem und es wird auch das Bunte sehr schnell grau. Und wenn man sich dann so Momente gehalten kann, wo man einfach Kind sein kann. Und das sind ja so Sachen wie dieses depperte Kartenspiel bei mir und sowas. Oder wenn ein neues Zelda rauskommt, bin ich wieder der Felix, der 8 Jahre alt ist und das erste Mal Ocarina of Time spielt. Es ist einfach so. Staunen bewahren können, so das meine ich damit. Ist ein bisschen angelutschter Tipp, aber ich glaube
auch. Nein, ich weiß, glaube ich, was du meinst, ja, genau. Mhm. Und ich finde ja, dass das wahrscheinlich sehr gut erarbeitet wird. Kannst du das beste Konzert oder Festival beschreiben, wo du jemals warst? Ja.
Bruce Springsteen 2013, Frankreichs, wie heißt das? Französisches Nationalstadion. hat mir ein Freund, der irrsinnig großer Springsteen-Fan ist und der nachfliegt in Europa, aber nicht gerne alleine fliegt, eingeladen hin.
Wow.
Und ich bin kein Springsteen-Fan. Mhm. Ich finde den jetzt nicht schlecht, ja, aber es war nie so, dass ich mir denke, ja, Springsteen, wow. Und dann sage ich, ja, freilich fliege ich da mit und wir kommen hier und dann haben sie unsere Tickets als Golden Circle Tickets entpuppt. Das heißt, ich war da und das bringst du in 25 Meter weg von mir.
Wirklich war. Und der Freund hat das aber gewusst.
Ja, mein Freund, der hat das auch nicht gewusst, weil der fliegt dann wirklich nach in Europa, kauft dann die Tickets irgendwie irgendwo und so, wenn ich dann einmal hinzieht, ist arrisch, und dann waren es dort Golden Circle. Und du musst dir das jetzt vorstellen, ich stehe zwischen 50.000 Springsteen-Fans, finde das eh okay, die Musik aber jetzt nicht so voll geil, steht dort, wo sich jeder Springsteen-Fan alle 10 Finger anschlägt, wenn er stehen kann. Und dann sagt der Springsteen nach einer halben Stunde, Paris, you started something tonight, we're gonna play the whole Born in the USA Album. Und das dürft anscheinend bei Springsteen-Fans so der heilige Gral seines Övres sein. Und dann spielen die das und die Stimmung in dem Stadion war einfach ein Wahnsinn. Und ich habe das so genossen, das gar nicht so sehr das Konzert, sondern einfach diese Stimmung und wie der Typ Leid mitnimmt. Also ich hab 2 Tage vorher einen Paul McCartney gesehen, der natürlich jetzt im Happelstadion, der natürlich musikhistorisch und von der Bedeutsamkeit für die ganze Musikevolution, ich meine, über sowas kann man immer streiten, ja, aber das war halt ein Beatle. Und das war schon ein schönes Konzert und da sind erwachsene Leute neben mir gestanden und haben geredet. Aber Springsteen war nochmal von, wie der Typ seine Fans anholt und wie der mit seinen Fans umgeht und wie nahbar der ist. Der holt dann Leute auf die Bühne und tanzt mit ihnen. Da stehen Leute im Publikum und halten Zedeln auf, wo irgendwelche Nummern draufstehen. Von Sissi auch, von Little Richard. Und dann hat er mir einen Tag, dann nimmt er dem den Zettel weg, sagt, there's somebody who wants to stop the E Street Band. Halt den Zettel in die Kamera, da steht halt oben Lucille, Little Richard, und der dreht sich um zu seiner Band und sagt, we're gonna play it in the key of E, 1, 2, 3, 4. Und die ganze Band spielt Lucille. Und ich hab mir gedacht, Alter, das war von den großen Konzerten, die ich gesehen habe, für mich das Beeindruckendste.
Ja, das klingt aber sehr gut. Ja.
Und dann gibt es natürlich so intimere Momente, aber die eher in kleine Clubkonzerte. Da kann ich jetzt, glaube ich, da konnte ich jetzt ad hoc keins benennen, weil da ist die Fülle der Auswahl größer. Und das Springsteen-Ding ist halt, kommt gleich mal zu, wenn man mir so eine Frage stellt.
Das glaube ich, ja. Super Gesicht auch. Hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen willst?
Ja. Ja, aber es ist schwierig, weil es auch allein, also weil es auch nie wieder machen kann. Die erste Interkontinentalreise, also mit so langem Flug nach Amerika und sowas, und dann dort mit Leihauto unterwegs sein und alles so ein bisschen unter diesem Duktus, das brauche ich jetzt, ich muss mir beweisen, dass ich das kann, ich mache das alleine und sowas, weil das Ding nie wieder. Es war eine geile Reise, es kommen viele Geschichten dabei raus, aber recht entspannt war ich nicht.
Okay.
So, wenn du dann nach 13 Stunden Flug in Miami ankommst, am Flughafen dann quasi zubergefasst interviewt wirst vom Security-Typen, warum du da jetzt alleine nach Amerika und warum du kein Hotel hast und solche Sachen, sag ich, ja, für die zwei Nächte Miami. Und dann wartest du noch zwei Stunden auf dein Leihauto und bist total übermüdet und fährst im Jänner nach Miami rein und fährst dann irgendwie so in so einer, so im Dämmerlicht in so einer Gegend. Und da sollte das eigentlich meine Unterkunft sein und das schaut aber so gar nicht nach Hotel aus und dann steigst aus auf der Straße, naiver Tourist wie ich bin halt auch $500 in Bar eingesteckt und sowas und geh dann hin zu einem Typen, excuse me, mit so einem schwindlichen ausdruckten Google Maps Zettel, excuse me, Mister, can you help me? Der dreht sich um und das war dann, der hat ausgeschaut wie so aus so einem Gangster-Rap-Video. Ein komplett tätowiertes Gesicht, dunkelhäutig, so diese Grills auf die Zähne und sowas, ja. Und schaut sich das an, no, sorry, Mister, I can't help you. Und ich drehe mich um und gehe weg und nach drei Schritten schreit er mir nach, but Mister, let me give you an advice. This is definitely not the right area for a guy like you. Und das ist so die erste Meldung irgendwie bei diesem Projekt. Und mir ist nur der Reis gegangen in die zwei Tage Miami. Es waren alle so scheißfreundlich von mir und die hat mich so geniert, weil daheim bin ich ja der super Linke, der über alle Unterschiede hinweg sieht und alle Menschen sind mir gleich und das gibt's ja nicht und ihr, wenn's Rassismen und solche Sachen gibt, das ist ja nur, weil ihr so ungebildet seid und bla 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 bla. Und dann gehe ich dort in Amerika, hab gewohnt in einem Viertel, wo ich da mit meiner Hautfarbe der Einzige war und dann hast so eine Meldung irgendwie und gleichzeitig irgendwie Angst gehabt, gleichzeitig irgendwie geschamt und solche Sachen. Und das war, da waren einfach ein paar so Erfahrungen in der Reise, wo ich mir gedacht habe, vielleicht doch nicht mehr alleine. So, das mache ich, glaube ich, nicht. Nein, ich will nicht sagen, nicht mehr nach Amerika, nicht mehr in diese Gegend, nicht mehr in dieses Hotel, überhaupt nicht, aber nicht mehr alleine. Nicht mehr alleine. Man kann das alles machen, das war halt alles easy gewesen, wenn ich irgendeinen Freund oder irgendeine Freundin dabei gehabt habe, aber nicht mehr alleine. Okay. This is definitely not the right area for a guy like you. Es ist eine Weltmeldung. Gibt sehr Lied dann auf der neuen Platten. Aber das war, also auf dieser Reise, es sind dann auch super Sachen passiert. Ich habe einen Späßl besucht in Naples auf der anderen Seite von Florida. Der hat mich mitgezahlt zu einer Super Bowl. Barbecue-Fuße. Ja. Und ich sitze halt bei dem Medienereignis Amerika, sitz ich auf der Couch neben einem Typen. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Das war dann so ein 60-jähriger New Yorker, war ein Onkel vom Gastgeber, ist runtergeflogen. Zu dem habe ich gesagt, der Drunkel, weil er so viel drunter hat. Und ich habe dann in Amerika, du musst dir die Situation, so ein klassisches amerikanisches Haus, wie du das vorstellst, alles zu groß, irgendwelche Polster, drum Fernseher, ich sitze, die alle irgendwelche Chorizos und Barbecue und so. Und ich sitze neben dem Typen, wir sitzen zu zweit auf der Couch und ich frage dann, would you be so kind and explain the basic rules of the game to me? Und der schaut mir an und sagt, no! But since you're the Austrian guy, do you know Franz Klammer? Alter, was ist denn jetzt da? Was rennt da gerade für ein Film? Because I'm totally into skiing and it's on my bucket list and I wanna meet Franz Klammer und solche Sachen kommt der. Und das war alles so absurd und keiner, mit dem du das teilen kannst. Irgendwie so, ja, das war.
Sehr cool.
Also, solche Reisen vielleicht immer alleine machen.
Gibt's Eigenschaften an dir, die andere als verrückt beschreiben würden?
Ja, verrückt vielleicht nicht, aber ich trage mein Herz doch sehr auf der Zunge und bin eher auf der direkten Seite. Das ist so ein Zug von meiner Persönlichkeit, wo ich halt erleben habe dürfen, dass das viel Leute vielleicht nicht verrückt, aber ein bisschen komisch finden. So, wenn es dem einmal schlecht geht oder der traurig ist wegen, weiß ich nicht, Liebeskummer oder irgendwelche Sachen, dass der das zulässt und dann nicht versucht sofort da wieder Kontrolle über das und das wegschieben und sowas, sondern dann bin ich halt jetzt einmal 2 Monate traurig oder was oder irgendwie oder von mir aus ein halbes Jahr oder keine Ahnung. Versuchen zu seinen Emotionen zu stehen und solche Sachen. Das klingt immer alles gleich so pathetisch. Ja, das will ich ja nicht, dass das so klingt. Aber das habe ich ja erleben dürfen, dass das Leid irritiert, dass wer das Leben manchmal passieren lassen will. Es gibt ja die Momente, wo ich es kontrollieren will. Es gibt aber auch die Momente, wo ich es eher passieren lassen will. Das habe ich schon gemerkt, dass das viele Leute irritiert. Mhm. So geht's da mal. Ja. Oder was? Würde ich jetzt sagen. Ja. Und das nämlich gepaart mit dem, dass man sonst schon ja so, wow, und direkt, und das ist ja einer auf der Bühne und der hat alles unter Kontrolle. Das sind ja natürlich auch, wenn es dann ein bisschen deine melancholischeren Seiten oder deine introvertierteren Seiten einmal hast und solche Sachen. Introvertiert stimmt in dem Fall nicht, aber da fällt mir jetzt auf die Gache das richtige Wort. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, dass das Leid manchmal einfach irritiert.
Ja, ja, ja. Nein, das glaube ich
ja. Verrückt, glaube ich. Weiß ich nicht. Meine Morde wissen sie alle nicht.
Okay. Naja, dann gehen wir auf das auch nicht. Naja.
Blöder Joke.
Was ist eine Sache oder gibt es eine Sache, von der alle anderen scheinbar voll begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Gibt es ein paar Dinge. Nicht nachvollziehen, wieso. Ich wollte jetzt ad hoc Fußball antworten, aber ich kann nachvollziehen, warum Leute da begeistert sind. Mich holt es halt nicht an. Es sind tatsächlich bei mir so Leute, wie es ist auch gar keine so eine unique Antwort mehr, aber so Leute wie Jeff Bezos, Elon Musk. Da sind ja nicht alle begeistert, aber verstehe nicht, warum es da Leute gibt, die dann sagen, ja, das ist der und das ist der Retter der Menschheit und der Retter der Welt und sowas. Und der ist schon innovativ, der hat schon Ideen, aber baut auch nur viel Scheiß und solche Sachen. Also sowas, das ist immer ein bisschen seltsam, wenn man das als Mensch, der von der Öffentlichkeit lebt, sagt, aber dieser arge Personenkult macht, das finde ich schon mal, natürlich auch so Sachen wie Trump, also keine Ahnung, wie man das nicht satirisch behaupten kann, dass man den cool findet, aber es gibt natürlich
genug. Ja, klar.
Das sind so, das wird mir jetzt ad hoc einfallen auf diese Frage. Es gibt da generell, also so, das greift jetzt. Das ist ein Begriff, der vor allem auf so Personen wie Trump oder Musk oder Bezos oder so wahrscheinlich sogar ein bisschen zu groß ist, aber wenn ich jetzt von Gurus rede, ja. Aber es gibt, ich weiß nicht mehr von wem. Da gibt es ein Buch, Triffst du Buddha unterwegs, so töte Buddha. Oder irgendwie so heißt es.
Ja, Triffst du Buddha, so dann töte ihn, also töte ihn.
Ja, was ja quasi so ein bisschen so, das ist ja so ein Buddhist, ich glaube, Doan heißen diese buddhistischen Rätsel, über die man dann sehr viel nachdenken kann. Und ich glaube, der Kern dieser Aussage, und um das geht's ja dann in diesem Buch auch viel, ist, dass man sich von Guru-Figuren, das ist schon gut, wenn man die eine Zeit hat und dass man sich von denen befreien sollte. Und wenn man das vielleicht weiterspinnt, dass dieser Personenkult einfach mittlerweile teilweise Ausmaße annimmt, wo du denkst.
Alter. Ja, weiß ich, was meinst. Ja. Klar. Es gibt 2 Arten von Menschen, nämlich
mich und die anderen.
Früher war nicht alles besser, aber
die Welt steht trotzdem nicht mehr lang. Den muss ich jetzt einfach sagen. Weil, sag nochmal.
Früher war nicht alles besser, aber
auch nicht alles schlechter.
Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist?
Brille. Ist eine sehr profane Antwort, aber es ist tatsächlich so. Seitdem ich 3 Jahre alt bin, ist der erste Griff in der Früh zur Brühe. Geht nicht anders.
Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist?
Heißt, du hast schon wieder so lange ins Handy geschaut. Trau.
Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich zuerst einmal?
Ich würde jetzt da gern irgendwas Schönes antworten, aber meistens schalte ich mir irgendeine Serie oder schaue auch wieder in irgendein digitales Leitmedium.
Ja. Hast du einen Wecker eigentlich?
Handy.
Ja. Aber stehst du noch einen Wecker auf? Weil nein. Du hast ja dieses nein. Montag. Weißt du, dieses
ja. Montag nein, das ist ein bisschen ein Privileg, dass ich... Nein, mache ich nicht. Ich stelle mir keinen Wecker. Ich bin auch keiner von diesen Künstler, der so eine Routine hat, wie dass er sich jeden Tag 2 Stunden vor ein leeres Blatt Papier sitzt und das muss am Vormittag passieren. Das hab ich nicht. Mhm. Ich übe dann Gitarre, wenn mir die Muse nicht kommt oder solche Sachen. Okay. Also ich stelle mir sehr selten einen Wecker. Ich stelle mir schon, wenn gewisse Sachen zum Tun sind, aber...
Mhm. Ja, verstehe. Aber nur zur Erklärung für die PensionistInnen, du hast ein Lied, das heißt Montag, und darin beschreibst du, dass der Montag eigentlich dein Wochenende ist.
Richtig.
Und lebst du das wirklich so?
Ich versuche es zumindest. Natürlich gibt es manche gewisse Sachen, die ich dann an einem Montag mache, wenn es jetzt gerade pressiert, irgendwas wegen einer CD-Produktion oder irgendwie ein Label oder solche Sachen, dann wird der Montag schon einmal zum Bürotag, aber eigentlich ist der schon eher frei.
Ah ja, mhm. Die Geschichte von Donald Trump zeigt das.
Diese Frage hat Kollege Florian Schäuber derartig gut beantwortet in deinem Podcast, dass ich gerne auf diese Folge verweisen würde.
Sehr gut, sehr gut. Bitte anhören an dieser Stelle. Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil...
Es ist in der aktuellen Zeit eine sehr gute Triple-Seiten, glaube ich, sogar drin. Persönliche Einschätzung. Die Sache mit dem, kannst du mir die Frage nochmal stellen?
Ja, klar. Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil?
Weil es Problem ist, glaube ich, dass irgendwie momentan versucht wird, dass man es politisch löst. Dass Parteipolitik aber in so einem 4-Jahrestakt, 5-Jahrestakt funktioniert, wo immer auf Wahlen und dergleichen geschielt sind. Und glaube ich, für die Lösung dieser Katastrophe langfristige, unpopuläre Probleme getroffen werden müssen, die dann auch in so einem, das soll jetzt bitte kein Plädoyer gegen die Demokratie sein, ich halte es immer nur für die beste Staatsform, die es gibt, aber das war echt so ein Ding, glaube ich, was man nicht Politiker entscheiden lassen darf, sondern Experten und Expertinnen.
Ja.
Ich glaube nicht einmal das Volk. Ich glaube, das war wirklich was, wo man auf ein Expertengremium oder irgendwas horchen müsste oder denen irgendeine Entscheidungsbefugnis. Da bin ich natürlich viel zu wenig versiert in Sachen, wie sowas funktioniert. Ja, ich kann jetzt auch keine Lösung anbieten oder sowas. Aber das sehe ich hier als einer der großen Probleme, dass das eigentlich keine politische Debatte ist, sondern einfach, da geht es ums Überleben. Gar nicht einmal, und eben tragischerweise nicht ums eigene Überleben gerade, sondern um das zukünftiger Generationen. Und das ist offensichtlich ein Wert, der im politischen Diskurs sehr, sehr wenig zählt gerade. Und das ist sehr traurig und das ist sehr schade.
Der Begriff Heimat bedeutet für mich,
da muss ich auf Bernhard Schlink verweisen. Ich hab meine Bachelorarbeit geschrieben über Heimat und Fremde im deutschen Schlager und mich natürlich sehr viel mit dem Begriff auseinandergesetzt. Und das ist ja ein Begriff, den es so nur im Deutschen gibt. Und der Bernhard Schlink hat das für mich am schönsten, weil poetischsten formuliert. Heimat ist nicht Ort. Heimat ist Topos und eigentlich nur Erinnerung. Und der führt das dann weiter aus. In so einem kleinen Essay schreibt er, durch das, dass du das erste Mal wo geschmust hast oder mit deinem Freund beim Fußballspielen dort gewonnen hast und sowas, kann die schierste Industriestadt für dich zum schönsten Ort der Welt werden. Und ich glaube, das ist Heimat im Idealfall. Ich glaube auch, dass man nicht nur eine Heimat haben kann, sondern dass man mehrere haben kann. Aber für mich ist Kern eigentlich, dieses Heimat ist nicht Ort. ist ein Gefühl. Und ich glaube wirklich, dass dieses, also mir ist noch nicht in diesen Sprachen, denen ich mächtig bin, das sind nicht so viel, das sind 3, die ich halbwegs sprich, plus oberösterreichische Mundart, gibt's keine Äquivalente zu dem Begriff.
Okay.
Die das in einem Wort so beschreiben. Home ist was anderes zum Beispiel.
Ja. Habe ich aber gar nicht gewusst. Dass Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich hoffe ein besserer, ich fürchte ein schlechterer.
Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Hoffentlich immer nur auf den Bühnen dieser Lande. Ich mache das wirklich gern, was ich mache.
Und ja,
ich mache vor allem dieses Live sehr gern. Mir macht das Dingeln nichts aus. Freilich gibt's immer wieder Tage, das hat auch jeder, wo man sagt, heute gefreut's mich nicht. Ja, aber im Großen und Ganzen mache ich das wirklich gern, was ich mache. Mach's mit einer Freude. Würde mir wünschen, dass das weiterhin so funktioniert, dass ich quasi bin kein großer Fan vom wie heißt der? Richard David Brecht. Aber er hat für das, was er macht, diesen schönen Begriff bezahlte Selbstverwirklichung verwendet, und den finde ich wirklich gut, den Begriff. Das ist ein bisschen das, was ich machen kann. Dass Leute mir ermöglichen, dass ich das mache, was ich gern mache. Und dass wir das ermöglichen, weil sie es wollen. Nicht, weil sie es müssen. Oder weil das irgendeine Abgabe oder sowas, ja, sondern dass ich das machen kann, weil ich weiß, da gibt's Leute, die hören mir gern zu. Das ist schon viel wert. Und wenn ich das in 5 Jahren noch machen kann, Traum.
Ja, voll. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Hätte ich mir auch was überlegen können, gell?
Ja, aber du hast Zeit. Ist ja nicht Album von dir aus der Retter ist nah. Das finde ich.
Engelslob.
Das ist ein bisschen gegangen wie Rammstein.
Dann darf ich nicht so tief, will ich gerade nicht mit Rammstein verglichen werden.
Ja, verstehe.
Engelslob eh nicht wahrscheinlich, das ist zu Memoiren schreiben. Ich hoffe, dass ich nie Memoiren schreibe. Lieder, die lustig sind und manchmal ein bisschen traurig, aber es war okay. Das glaube ich, passt gerade gut zu meiner jetzigen Situation, und wenn ich jetzt das Leben schreiben müsste, meine Memoiren schreiben müsste, hasse es wahrscheinlich wie mein Album, mein nächstes, ungefähr.
Felix, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, ich sage recht herzlichen Dank für die Einladung.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller, Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Kuhmilch.
Müsli oder Eierspeis?
Müsli.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Gibt's ja diesen schönen Satz, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Also wahrscheinlich beides.
Mhm. Handy oder Notizblock?
Ich darf so gern Notizblock sagen. Ich habe auch immer einen eingesteckt, aber es ist leider wahrscheinlich das Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Leider Kopf.
Stadt oder Land?
Beides.
Fahrrad oder öffentlich?
Zu Fuß gehen.
Klavier oder Orchester?
Gitarre. Orchester.
Ja, passt der Gitarre, finde ich. Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Radetzky-Marsch, weil es die bessere Geschichte dazu gibt, mit dem Wiederbeleben. Das stelle ich mir einfach, das soll ja, wenn man, wenn reanimiert und Herzdruckmassage macht, soll man einen Radetzky-Marsch singen, weil der hat 100 BPM und das ist ungefähr die Frequenz, mit der das Herz schlagt. Und ich stelle mir das einfach auf eine makabere Art witzig vor, wenn einer so...
Wirklich eine gute Geschichte. Mhm. Mozart oder Beethoven?
Beethoven.
Beatles oder Stones?
Beatles. Ich würde so gern CCR eigentlich antworten auf die Frage, weil mich die wirklich mehr auch irgendwie beide Bands, aber Beatles.
Wirklich wahr?
Ja, ja. CCR. Ich mag CCR sehr gern.
Aha. Party oder zusammensitzen?
Zusammensitzen.
Mit Koriander oder ohne?
Ja, das kommt drauf an. Also, wenn ich es generell beantworten muss, ohne. Aber in manche Sachen gehört
okay.
Rein.
Okay. Nutella mit Butter oder ohne?
Mit Butter. Halber Zentimeter, mindestens.
Okay.
Ja, und es ist einfach die einzig richtige Antwort auf diese Frage. Es tut mir leid. Mit Butter ohne Brot. Ich finde aber auf Schwarzbrot besser wie auf Weißbrot.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Kino oder Couch?
Kino.
Mhm. Chips oder Popcorn?
Chips.
Arthouse oder Blockbuster?
Blockbuster. Leider. Aber vor allem in Kombination mit Kino. Blockbuster.
Mhm.
Macht im Kino mehr Sinn wie auf der Couch.
Steven Spielberg oder George Lucas?
George Lucas.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Es gibt jetzt Leute, die triumphieren, wenn ich Herr der Ringe sage, aber ich kann nicht Harry Potter sagen. Herr der Ringe.
Disney oder Marvel?
Naja, Marvel gehört mittlerweile zu Disney.
Ja.
Also die Filmgeschichte zumindest. Mhm. Ich finde beides sehr gut. Ich lese sehr gern Marvel-Comics, aber wahrscheinlich habe ich die schöneren Momente mit Disney gehabt. Disney. Ist nämlich auch Star Wars.
South Park oder Simpsons?
Simpsons.
PlayStation oder Xbox?
Nintendo.
Halloween oder Virtual Dog?
Virtual Dog. Ja. Ganz eigentlich. Aber wenn man die Antwort Virtual Dog geben kann, wo muss man immer Virtual Dog sein? Der schlägt, glaube ich, in den Geburtstag.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Ich sage jetzt so gern hin zur Gefahr, aber ich bin weg von der Gefahr.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar sein.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Beides.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Liebe mit Liebeskummer.
New York oder Los Angeles?
Los Angeles.
Italien oder Griechenland?
Puh, habe ich beides sehr gern, aber aktuell zieht es mir nach Griechenland.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Frisur.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Früh gehen.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Viertech.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.